SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Sie hören das Lesenswert Magazin in SWR Kultur. Die unabhängigen Verlage in Deutschland sind unter Druck. Marktanteile verschieben sich drastisch, Leser brechen weg, der Sortimentsbuchhandel, wie man ihn einmal kannte, verliert an Boden. Und dann gibt es da den Verbrecherverlag in Berlin, seit 30 Jahren mittlerweile. Durch die Bücher und deren Gestaltung weht bis heute ein wenig der Sponti-Geist der frühen Jahre. Und trotzdem ist der Verlag zu einer Konstante im Literaturbetrieb geworden. Gegründet wurde der Verbrecherverlag im Jahr 1995 von Werner Labisch und Jörg Sundermeier, der dem Verlag und seinen mittlerweile 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis heute vorsteht. Ihn begrüße ich nun im Studio. Guten Tag, Jörg Sundermeier.
Guten Tag.
Herr Sundermeier, einprägsam ist der Name ja definitiv, Verbrecherverlag. Wie hat das alles angefangen und wie kam der Verlag zu diesem Namen?
Tatsächlich war es so, dass Werner Labisch und ich, wir waren Literaturstudenten. Ich lebte damals noch in Bielefeld. Wir sind auf dieselbe Schule gegangen, also wir sind wirklich Jugendfreunde. Und wir hatten uns überlegt, wie kommen wir an Manuskripte, die in absehbarer Zeit nicht verlegt werden. Davon hatten wir in Porträts gelesen, in Interviews gehört. Und es waren eben Autorinnen und Autoren, die uns sehr interessiert haben. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir an diese Werke denn heran? Wir sind sehr gierige Leser gewesen und sind es auch immer noch. Und dann hatten wir die Schnapsidee, so in diesem Fall eher eine Bieridee, uns als Verlag auszugeben. Und so uns die Manuskripte zuschicken zu lassen. Und dann haben wir uns überlegt, das ist ja moralisch nicht ganz astrein, dieses Unterfangen. Und deswegen, ein paar Biere weiter, haben wir uns dann den Namen Verbrecherverlag ausgedacht und fanden die Alliteration schön. Und das fanden wir tatsächlich auch am nächsten Tag mit einem bisschen mittlerem Kater immer noch und haben gedacht, so können wir das machen. Wir waren damals 23, 24 Jahre alt und haben gedacht, das ist eine super Idee. Und dann hat uns Dietmar Dart, war einer der Autoren, die wir angeschrieben haben, und Dietmar Dart hat uns ein halbes Manuskript geschickt, einige Kapitel. Die fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, wir müssen es ganz lesen. Und dann haben wir uns mit ihm auf der Buchmesse in Frankfurt getroffen und er hat einen Stapel Papier vor uns hingelegt und hat gesagt, ich habe das heute Nacht fertig korrigiert. Und da wussten wir, da können wir jetzt nicht einfach sagen, sorry, das ist nur für Werner und mich und dann schicken wir das sozusagen zurück und sagen, es passt doch nicht in unseren zu gründenden Verlag, sondern wir müssen das jetzt durchziehen. Und dann haben wir das durchgezogen und so erschien dann Dietmar Darts Debütroman Cordula killt dich oder wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenheini-Roman der Auferstehung 1995 im August bei uns.
Also so eine halb illegale Aktion mit einem doch guten Ende, kann man sagen.
Ich sag mal, diese Form von etwas verwirrter Verrücktheit prägt den Verlag noch heute.
Ja, das denke ich auch. Aber dieser Anfang klingt tatsächlich so, als hätten sie nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, am Anfang überhaupt den Beruf des Verlegers zu ergreifen. Was mussten sie denn dann alles lernen? Vielleicht auch unter Schmerzen sogar lernen?
Schmerzen wäre zu viel, aber wir haben viele Dummheiten gemacht und das erste Buch ist ein toller Text, aber es ist tatsächlich ein handwerklich gesehen nicht gut gemachtes Buch. Da haben wir auch damals unseren Grafiker gezwungen, viel zu viele Buchstaben auf einer Seite unterzubringen, um im Volumen zu sparen und eben so Geld zu sparen. Das Buch ist sozusagen eine Rarität, aber es ist auch einfach hässlich. Wir haben es trotzdem gar nicht mal so schlecht verkauft, haben dann aber erst im Nachgang lernen müssen, wie Buchhandel funktioniert, wie das Ganze funktioniert, haben in einem anderen Unternehmen gearbeitet und haben dann erst 1999 unser zweites Buch gemacht. Jetzt aber im Wissen unter anderem darum, wie macht man eine Steuererklärung, was auch wichtig ist und wie schreibt man gute und richtige Rechnungen, was ist ein Mahnverfahren etc.
Ja, ob man von einem Verbrecherverlag erwarten darf, dass er korrekte Steuererklärungen abgibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, besser wär's.
Und machen wir.
Ja, und bei Dietmar Dart kann man ja schon mal auch an Papier sparen, bei der Menge an Auswurf, den er so hat. Ich finde, der Verbrecherverlag ist schon ein kleines oder mittlerweile auch großes Phänomen. Die Autorenschaft ist extrem heterogen, das Profil ist trotzdem sehr klar. Eines meiner Lieblingsbücher, das mir einfällt, ist der Roman, das Buch des großartigen, mittlerweile verstorbenen, leider verstorbenen Schauspielers Thilo Brückner. Das war einer meiner Lieblingstitel. Aber es gab beispielsweise auch Anke Stellings Schäfchen im Trockenen. der Roman, der 2019 den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Wenn Sie zurückblicken, können Sie ein paar persönliche Highlights der Verlagsgeschichte nennen?
Natürlich die genannten tatsächlich, und das ist ja schade, dass Thilo Brückner seinen zweiten Roman dann gar nicht mehr richtig anfangen konnte. Er hatte einen ganz, ganz tollen Plan. Es ist sicherlich auch die 15-bändige Ausgabe der Tagebücher von Erich Mühsam oder der in 7 Bänden und auf 5500 Seiten erschienene Roman Das Büro von J.J. Voskuhl, eine Übersetzung, ein niederländischer Klassiker. Vielleicht kann ich es gut klar machen mit einem Buch, das vor einigen Monaten erschienen ist. Das ist ein Buch der heute 84-jährigen Holocaust-Überlebenden Bela Winkens. Und wenn man sich überlegt, 84, einen Moment mal, ja, sie war tatsächlich 4, als sie im KZ Theresienstadt befreit wurde. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ist auch ihr einziges Buch und ihre einzige bisherige Veröffentlichung. Das heißt Brief an die Mutter, man hört Kafka durchklingen. Mhm. Und sie schreibt ihrer ebenfalls ermordeten Mutter, 1942 in Auschwitz ermordeten Mutter, einen Brief darüber, wie es ihr ergangen ist, woran sie sich überhaupt noch erinnert. Vieles ist ja keine konkrete Erinnerung, sie kann nicht konkret sagen, das war Sturmhauptmann sowieso, sondern sie hat Gefühle, Geschmäcker, sie ist eben auch immer noch schwer traumatisiert, träumt auch immer noch davon, natürlich. Und auf der anderen Seite beschreibt sie dann auch, was danach kam und dass man nicht hören wollte, dass es diese Überlebenden gab und schon gar nicht überlebende Kinder. Und das ist ein für uns unfassbar, dass Bela Winkens noch nie einen Text veröffentlicht hat. Sie hat 2 Theaterstücke immerhin gemacht, aber eben noch nie einen Text publiziert. Und das ist so dicht, das ist teilweise reine Poesie, gleichzeitig sehr schön, unfassbar traurig und sehr, sehr, sehr wütend. Und wir sind durch Zufall, durch Bekannte einer Bekannten zu diesem Text gekommen. Und dass wir sowas veröffentlichen dürfen, ist eigentlich schon das Ereignis. Da steht man selber so ein bisschen da und denkt, wow. Und das ist jetzt gar nicht also als Werbung gesagt, sondern wirklich, man ist dann so, das kann man machen, das kann man anfassen. Und das ist kein warmer, zugänglicher Text, das ist keine Weltflucht, das ist das ganze Gegenteil. Und es ist toll auch, dass wir uns das leisten können.
Das ist ja gerade überhaupt das Tolle immer noch an der deutschen und deutschsprachigen Verlagsszene, dass es eine solche Vielfalt gibt, die solche Texte dann auch immer noch findet, aufnimmt und auch publiziert. Aber gerade die Independent-Verlage sind unter Druck geraten. Ich habe es am Anfang gesagt, sie waren bis 2021 im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung, die ja auch die Interessen der Independents vertritt. Mhm. Wie beurteilen Sie die Situation derzeit für die unabhängigen Verlage?
Es ist sehr schwer geworden. Wir reden ja nicht ganz zu Unrecht über eine Lesekrise. Es gibt eine Buchhandelskrise. Es gibt Probleme mit den Buchhandlungen. Das sind manchmal auch hausgemachte Probleme. Es hat mit Überalterung zu tun etc. Nun vermeldet der Börsenverein dann immer regelmäßig, dass sich der Umsatz doch immerhin noch leicht hat steigern lassen.
Gerade eben wieder.
Genau, aber das, würde ich sagen, geht so ein bisschen an der Krise vorbei. Wir müssen das realistischer benennen. Auf der anderen Seite müssen wir aber sehen, dass in Frankfurt, in Leipzig, sogar auf der Buch Wien waren die Samstage jeweils ausverkauft. Junge Menschen stehen stundenlang Schlange, um über 20 Euro dafür bezahlen zu dürfen, dass sie dann Bücher angucken und kaufen dürfen. Das ist ein ziemliches Ereignis. Tatsächlich kam ja auch gerade eine Statistik heraus, dass es wieder mehr junge Leser gibt. Mhm. Insofern habe ich da schon Hoffnung. Zurzeit ist es aber an vielen Stellen dramatisch. Man hat das Gefühl, jede Woche steigen die Portokosten. Lieferkosten insgesamt sind sehr hoch geworden. Die Bürokratie ist sehr viel geworden. Wir sind sehr viel mit Bürokratie beschäftigt. Das alles hält einen schon in Atem und manchmal macht es einen auch wirklich traurig und fast melancholisch.
Aber ich höre aus Ihren Worten, Sie geben nicht auf und so wie ich Sie kenne, sind Sie auch nicht der Typ dafür. Es ist ja pünktlich zum Jubiläum eine Verlagschronik erschienen, die Verbrecherverlag-Geschichte. Und ein Kuriosum, das dort auftaucht, das ist der Verlagskaktus tatsächlich. Ein Kaktus, der zum Symbol geworden ist und das passt eigentlich auch ganz gut jetzt in dieses Gespräch. Was hat es denn damit auf sich?
Das war ein Kaktus, den habe ich bekommen, als ich dann nach Berlin gezogen bin, 1996 und habe ihn gehegt und gepflegt. Ich habe in einer Wohngemeinschaft dann mit Werner Labisch zusammengelebt, bin dann ausgezogen und als Werner auch ausgezogen ist aus seiner Wohnung, hat er diesen Kaktus wiedergefunden in einem geschlossenen Mülleimer, in einem Schrank nach 2 Jahren. Und ich hatte gedacht, der sei auf dem Weg verloren gegangen. Wir hätten den irgendwie im Umzugswagen verloren oder sonst was. Nein, er stand dort, er hatte 2 Jahre kein Licht und kein Wasser bekommen. Und er war an seinem Kopf ein bisschen, also er begann gerade zu sterben. Dann haben wir ihn hervorgeholt, haben ihn gegossen und gehegt und gepflegt. Inzwischen ist er einen halben Meter groß. Und so ein bisschen ist das ein Symbol quasi für unseren Verlag. Mit viel Überlebenswillen und ein bisschen Liebe können wir es packen.
Es gibt ein Foto davon in der Verlagschronik. Der Verbrecherverlag feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag. Die Verlagsgeschichte gibt es in gedruckter Form. Sie hat 200 Seiten, kostet 15 Euro. Und ich sprach mit dem Verlagsgründer und Verleger Jörg Sundermeier. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.